Ja, hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder mal der Burn in der Plauderecke. Ich habe wieder einen ganz besonderen Gast hier, wie immer sind es besondere Gäste. Aber heute ist es jemand, der diese vergängliche Welt schon verlassen hat, aber er hat sich bereit erklärt, nochmal ja, als Geist, wenn ihr so wollt, als Spirit, als seine Floating Incarnation, still looking for a new body, hier bei uns vorbeizuschauen und mit mir zu plaudern. Herzlich willkommen in der Plauderecke, Peter David.
Hallo Bern, ich freue mich auf diese ganz besondere Art, nochmal hier sein zu dürfen. Danke für diese spiritistische Möglichkeit.
Ja, Peter, die meisten hier in meinem Laden kennen dich wahrscheinlich, weil ich deine Werke einfach ohne Ende rauf und runter immer wieder empfohlen habe. Naja, viel Älteres ist dann auch manchmal nicht lieferbar. Ich hoffe, das wird jetzt alles aufgelegt wieder nach deinem Tod. Das ist zwar jetzt tragisch, aber eben deshalb auch jetzt eine schöne Gelegenheit, dich mal wieder aus der Versenkung zu holen und einfach mal zu schauen, was es alles von dir lieferbar gibt und das eben dann den Leuten nochmal ans Herz zu legen. Aber ich will natürlich den Leuten auch ein bisschen was von dir erzählen oder noch besser, du erzählst es ihnen. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir, Peter.
Mein voller Name ist Peter Allen David. Am 23. September 1956 erblickte ich das Licht der Welt und am 24. Mai 1925 gingen die Lichter für mich aus. Meine Fans kennen mich einfach als P.A.D. Am bekanntesten bin ich wahrscheinlich für meine 12 Jahre bei The Incredible Hulk, ein Run, der einen Power Prize gewonnen hat. Wenn man mich fragte, was ich beruflich mache, habe ich oft einfach gesagt, ich bin Schreiberling für Zeugs. Aber dahinter steckte natürlich mehr. Ich habe gerne mit Reality, Humor und Popculture-Referenzen gespielt, oft auch mit einem Augenzwinkern in Richtung Metafiction. Das Schreiben war für mich nie nur ein Handwerk, es war eine Haltung, manchmal Kampf und immer Leidenschaft. Ich wurde oft als einer der produktivsten und einflussreichsten Comic-Autoren meiner Zeit bezeichnet. Nicht meine Worte, aber ich nehme das Kompliment an. Schließlich durfte ich ein paar Preise mit nach Hause nehmen. Den Eisner Award 92, den Wizard Fan Award 93, den Hackster Award 96, den Julie Award 2007 und den GLAAD Media Award 2011.
Ja, Peter, wie fing denn das dann alles so bei dir an mit den Comics? Was war denn die Initialzündung oder dein erster Kontakt mit dem schönen Medium?
Meine Liebe zu Comicbooks begann früh. Ich war vielleicht 5 Jahre alt. Beim Friseur lagen ein paar Harvey Comics rum. Casper und Wendy, und ich war sofort hin und weg. Den Zugang zu Superhelden fand ich dann über die TV-Serie Superman. Aber da gab's ein kleines Problem. Meine Eltern hatten nichts gegen Harvey oder Disney Comics, aber Superheroes bloß nicht. Für sie waren Figuren wie The Thing oder The Hulk keine Helden, sondern Monster. Und Spider-Man mit seinem Insektenkostüm für sie einfach nur gruselig. Also habe ich Superhelden-Comics heimlich gelesen. Mein erster war das Fantastic Four Annual 3, die Hochzeit von Reed Richards und Sue Storm. Ab da war ich verloren. Zum Glück lockerten meine Eltern irgendwann ihre Haltung und ich durfte offiziell Superhelden lesen. Mein Favorit war, oh Überraschung, Superman. Und mein Lieblingszeichner aus der Zeit vor den 70ern, ganz klar, John Buscema. Meine erste Comic-Con habe ich besucht, als gerade Jack Kirby's New Gods rauskamen. Ich habe meinen Vater bekniet, mich auf eine dieser Phil Suling-Shows in New York zu schleppen. Dort durfte ich zum ersten Mal eine Comic-Legend treffen und ich habe sogar Kirbys Autogramm bekommen. Für mich wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Einige Jahre später wurde meine Comic-Leidenschaft neu entfacht durch Superman vs. Muhammad Ali, das ich an einem Zeitungskiosk entdeckte. Und dann kam X-Men 95 mit dem All-New, All-Different Team, das seinen ersten Auftritt in Giant Size X-Men Number One hatte. Diese beiden Comics waren meine ersten Käufe nach einer längeren Pause und so eine Art Weckruf.
Ja, spannend. Wie ging's denn dann so weiter in deiner Kindheit und hast du dann auch so eine Art Schlüsselmoment gehabt? So, ja, das will ich dann auch wirklich machen?
Der Schlüsselmoment für meinen Traum, selbst zu schreiben, war, als ich Stephen King bei einer Signierstunde traf. Ich sagte ihm, dass ich Schriftsteller werden will, und er schrieb in mein Exemplar von Dance Macabre: "Good luck with your writing career." Diesen Satz habe ich später oft selbst in Bücher geschrieben, wenn mir Leser erzählten, dass sie auch schreiben wollen. Kreis geschlossen.
Ja, super spannend. Bist du dann aber eigentlich erstmal Journalist geworden, gell? Du bist dann erst über Umwege wieder zurück zu den Comics gekommen. Wie ist es denn so weitergegangen?
Mein erster professioneller Auftrag hatte eigentlich nichts mit Comics zu tun. Ich durfte 1974 für den Philadelphia Bulletin über die World Science Fiction Convention in Washington berichten. Aber Journalismus und ich, wir waren kein Dream Team. Ich habe zwar ein paar Sachen verkauft, aber unterm Strich hagelte es mehr Absagen als Zusagen. Also habe ich den Kurs geändert und mich mehr auf Fiction konzentriert. Mein erster veröffentlichter Kurztext erschien 80 in Isaac Asimovs Science Fiction Magazine. Aber so richtig hat es mit dem kommerziellen Erfolg nicht funktioniert. Also bin ich ins Verlagswesen gewechselt. Mein erster Job war bei E.P. Dutton. Dort war ich Assistent des Chefredakteurs. Danach ging es zu Playboy Paperbacks in den Vertrieb. Ja, richtig gehört. Und schließlich landete ich in der Vertriebsabteilung von Marvel Comics. 5 Jahre war ich bei Marvel. Zuerst als Assistant der Vertriebschefin Carol Kalish. Später habe ich sie als Sales Manager beerbt. Während dieser Zeit versuchte ich immer wieder, selbst Geschichten zu verkaufen. Unter anderem Moon Knight Plots an Dennis O'Neill. Aber es lief alles eher schleppend. Und dann geschah etwas Unerwartetes. Jim Ausley wurde Redakteur der Spider-Man-Titel. Obwohl es eigentlich als Interessenskonflikt galt, wenn man als Vertriebsleiter auch Geschichten schrieb, hat Ausley ein Auge zugedrückt, oder vielleicht war ihm das einfach egal. Er kaufte meine erste Spider-Man-Story, die dann in The Spectacular Spider-Man 103 erschien. Danach folgte The Death of Jean DeWolf, eine düster, brutale Story, ganz anders als das, was man von Spider-Man gewohnt war. Natürlich gab's Ärger. Einige fanden, ich hätte meinen Vertriebsjob genutzt, um mich selbst zu pushen. Deshalb habe ich strikt darauf geachtet, während der Arbeitszeit keine Redaktionssachen zu besprechen. Ich habe sogar bewusst darauf verzichtet, meine Hefte im Vertrieb zu promoten. Das Resultat? Mäßige Verkaufszahlen, aber hey, Prinzipien sind Prinzipien. Trotzdem kursierte im Büro das Gerücht, Ausley habe die Geschichten eigentlich selbst geschrieben und nur meinen Namen drunter gesetzt. Spoiler hatte er natürlich nicht. Aber der interne Druck war so groß, dass Ausley mich schließlich wieder von Spider-Man feuerte. Angeblich auf Druck von Jim Shooter. Ich vermute, das hat Ausleys Karriere mehr geschadet als meiner, denn kurz danach kam Bob Harris zu mir. The Incredible Hulk lag wie Blei in den Regalen. Keiner wollte ihn schreiben, also bot er mir den Job an. Ich sagte ja. Und ich bekam Freihand.
Ja, dann komme ich jetzt eigentlich auch schon zu den wichtigsten Zeiten in deinem Leben. Also für mich, weil das war ein Teil deines Werkes, der für mich sehr spannend und prägend gewesen war, wie toll Comics sein können, wenn ein guter Autor dran sitzt. Da bin ich eigentlich wirklich neben Frank Miller das erste Mal drauf gekommen, dass es wirklich der Autor, dass der eigentlich den Kick gibt einem guten Comic.
The Incredible Hulk. Das war mein Playground, als ich den Job annahm, war der Titel ein Ladenhüter. Kein Hype, keine Erwartungen, genau mein Ding. Denn das gab mir die Freiheit, wirklich etwas zu erzählen. Was mich am Hulk faszinierte, nicht die Wut, sondern die Inner Conflicts, diese zerrissene Seele. Ich habe mich von Hulk 312 inspirieren lassen, geschrieben von Bill Mantlo und vielleicht auch beeinflusst von Barry Windsor Smith. Da wurde erstmals angedeutet, dass Bruce Banner als Kind von seinem Vater misshandelt wurde, und das hat bei mir sofort etwas ausgelöst. Ich dachte, das ist der Schlüssel zum Hulk. Nicht Radioactivity, sondern Trauma. Also habe ich den Hulk neu gedacht. Verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Erscheinungsformen. Der dumme grüne Wüterich, der sarkastische graue Kerl, der tragic Antiheld auf die Suche nach Erlösung. Eine Figur mit tiefe Schmerz und Irony. Ich habe Themen wie psychische Gesundheit, Identität und Einsamkeit eingebaut, verpackt in Action, Explosionen und gelegentlich ein fliegendes Auto. Und plötzlich wurde aus einem Ladenhüter ein Bestseller. Comic Book Resources schrieb später, ich hätte den Hulk zu einem Must-Read-Mega-Hit gemacht. Tja, nicht schlecht für einen Tippen aus dem Vertrieb. Ich hatte das Glück, mit großartigen Künstlern zu arbeiten. Todd McFarlane, Dale Keyon, Gary Frank, alles Namen, bei denen heute Sammlerherzen höher schlagen. Gemeinsam haben wir neue Figuren eingeführt, wie The Pantheon Group oder The Riot Squad, und ich durfte sogar den allerersten Auftritt der Thunderbolts schreiben. Hulk 449.
Ja, Incredible Hulk 449 ist ja seit dem Hype um den Thunderbolts-Film auch zum Hype unter Sammlern und Wertanlegern geworden. Ist ordentlich im Preis rauf und steigt auch weiterhin. Ja. Jetzt hat es wahrscheinlich den Peak erreicht, denn der Film ist ja raus. Und wenn es einen zweiten Thunderbolts-Film gibt, dann wird es bestimmt nochmal weiter steigen. Jetzt gehen wir dann nochmal ein bisschen in die 90er und 2000er rein. Da geht's ja dann auch storytechnisch eher in die Zukunft, gell? Mit Dreadstar, Spider-Man 2099 und solchen Sachen.
Ende der 80er Jahre übernahm ich bei First Comics den Titel Dreadstar, nachdem Jim Starlin ausgestiegen war. Ab Heft 41 Anfang 89 war ich dabei und blieb bis zum Ende der Reihe bei 64, zwei Jahre später. Ich mochte das Format, episch, philosophisch, manchmal ziemlich abgefahren. Das war genau mein Ding. Nebenbei schrieb ich für Marvel an einer Menge anderer Sachen. Mein größter Hit in dieser Phase war eindeutig Spider-Man 2099. Ich war der Co-Schöpfer der Figur und schrieb die ersten 44 Hefte, bis ich aus Protest hinschmiss. Der Grund? Die Entlassung meines Editors, Joe Cavalieri. Zwei Ausgaben später wurde die gesamte 2099-Linie eingestellt. Ich sag mal so, mein Abgang war kein leiser. Und da war noch etwas. Ich schrieb auch Aquaman, erst 90, die siebenbändige Miniseries The Atlantis Chronicles, ein historisches Fantasy-Epos über die Vorgeschichte von Atlantis. Darauf war ich besonders stolz. Es war das erste Mal, dass ich ein komplettes Skript im Fullscript-Format schrieb. Jede Seite, jedes Panel, jeder Dialog durchgeplant. 1994 ging es mit Aquaman Time and Tide weiter. Und das führte zur monatlichen Serie, die ich 46 Ausgaben lang schrieb. Und ja, ich war der Typ, der Aquaman die Hand abnehmen ließ und ihm eine Harpune als Ersatz verpasste. Das war nicht nur Action. Das war ein Imagewechsel. Weg vom belächelten Fischflüsterer hin zu einem echten, respekteinflößenden König. Warum ich irgendwann ausstieg? Oh, kreative Differenzen. Ganz klassisch.
Ja, und dann ging es ja auch mit Star Trek los. Auch ein wichtiger Bereich in deiner Schriftstellerkarriere, gell?
Meine Star Trek-Zeit begann 1988 bei DC Comics. Ich schrieb die Reihe bis 1991, solange DC die Lizenz hatte. Aber ich fand, dass sich Star Trek viel besser als Roman eignet als als Comic. Die Storys leben vom Dialog, von Ideas, nicht unbedingt von großem Spektakel. Aber keine Sorge, ich habe auch Romane geschrieben. Viele. New Frontier war mein eigener kleiner Star Trek Playground, in der ich neue Charaktere erschaffen und Geschichten erzählen konnte, die in der Fernsehserie so nie Platz gehabt hätten. Nebenbei habe ich alles mögliche andere geschrieben. Filmromane, Medienadaptionen und eigene Reihen wie Nightlife und Sir Apropos of Nothing. Aber auch hier im Comic-Bereich habe ich in den 80ern einiges geliefert. Das große Crossover DC vs. Marvel zusammen mit Ron Martz. Ja, das war genau das Event, bei dem Wolverine gegen Lobo kämpfte und gewann und Batman gegen Captain America antrat. Totaler Irrsinn, aber totaler Spaß. Ich hatte in dieser Zeit auch längere Runs für DC, Supergirl und Young Justice. Bei Dark Horse habe ich Spyboy geschrieben, eine Mischung aus Teenie-Agenten-Story und Superhelden-Blödsinn. Und dann war da noch The Scream 2007, eine düstere, psychologische Horror-Miniserie. Nicht zu vergessen meine Creator-Own-Titel Soul Searchers and Company bei Claypool Comics, eine übersinnlich chaotische Comedy-Serie und Sex and Violence, mein erwachsener Action-Kracher mit George Perez bei Marvel's Epic Comic Imprint.
Ja, das ist einfach unglaublich spannend. Jedes Jahrzehnt hat auch irgendwie ein bisschen was anderes gebracht, einen anderen Stil und neue Prägung. Und man kann dann sehen, dass du dann mehr und mehr auch Herzensprojekte machen durftest. Das freut doch, glaube ich, einen Autor ziemlich. Da kommen wir doch dann mal gleich in die 2000er. Da ist dann mein zweiter und dritter großer Liebling dabei. Für mich halt der Captain Marvel und X-Factor.
Anfang der 2000er war ich ganz schön beschäftigt und das war genau mein Stil. Zwei Captain Marvel Serien, eine Mini über Reed Richards und zusammen mit meiner Frau Kathleen übersetzte ich die ersten vier Bände der Manga-Reihe Nejima ins Englisch für Del Rey. Ja, Manga, ich bin vielseitig. Ein großes Herzensprojekt in dieser Zeit war Fallen Angel. Ich hatte viele Ideen für Supergirl, aber als die Serie eingestellt wurde, dachte ich mir, dann mache ich eben mein eigenes Ding. Fallen Angel erschien zuerst bei DC, aber nach 20 Ausgaben wurde sie abgesetzt. Ich ließ mich nicht beirren und brachte sie bei IDW wieder an den Start. Da durfte ich endlich loslegen, wie ich wollte. 2003 habe ich auch eine Teenage Mutant Ninja Turtles Reihe für Dreamwave geschrieben, angelehnt an die damalige TV-Series. Ich durfte nochmal bei Spike Run mit Old Times und The Mini, Spike vs. Dracula, based on the Buffy Angel Universe. 2005 kehrte ich kurz zu The Incredible Hulk zurück für 11 Ausgaben. Mehr war nicht drin. Ich hatte zu viele Projects gleichzeitig am Laufen. Dafür startete ich eine neue Series, Friendly Neighborhood Spider-Man. Die ersten 12 Hefte waren Teil des großen Crossovers The Other. Ein düsterer, körperlich und psychisch intensiver Trip für Peter Parker. Viele Fans waren verstört, andere begeistert. Ich mochte das Risiko. Gleichzeitig schrieb ich die Mini Madrox, die überraschend gut ankam, und das führte zu einer neuen monatlichen X-Factor-Serie. Ich brachte Jamie Madrox und andere Ex-Mitglieder des alten Teams zurück, diesmal als X-Factor Investigations. Das war noir, das war schräg, das war Spaß. Und ja, ich ließ Shatterstar und Richter endlich zueinander finden, was schon lange zwischen den Panels geschwelt hatte. Rob Liefeld war nicht begeistert, aber Marvel-Chefredakteur Joe Quesada stellte sich hinter mich. 2011 gewann ich dafür den GLAD Media Award für die Beste Comic Series. 2006 unterschrieb ich dann einen Exklusivvertrag bei Marvel. Zum Glück wurde meine Creator-Owned Series Fallen Angels, Soul Searcher, Spike davon ausgenommen. Ein echtes Highlight, The Dark Tower. Ich durfte die Dialoge für die Comic Adaption von Stephen Kings Saga schreiben, gezeichnet von Jay Lee. Das war Gänsehautmaterial. Ich übernahm auch She-Hulk ab 22, nachdem Dan Slott raus war. Das war so eine Serie, bei der ich wirklich das Gefühl hatte, meine Stimme zu finden. Klug, witzig, Meta. Bis Ausgabe 38. Dann wurde die Serie leider eingestellt. Ich schrieb weiter, was ich am liebsten schrieb. Außenseiter, die versuchen, sich zurechtzufinden. Und 2014 kehrte ich zurück zu Spider-Man 2099, zusammen mit dem Zeichner Will Sliney. Und da saß ich wieder. Zwei Serien gleichzeitig schreibend, genau wie Jahrzehnte zuvor. Ich witzelte auf der Comic-Con. Ich weiß nicht, ob ich stolz drauf sein soll oder ob ich einfach in einer kreativen Zeitschleife gefangen bin. Dann kamen die Symbiote Spider-Man Miniseries, kleine Trips back in time, als Peter Parker noch das schwarze Kostüm trug. Alien Reality war ein echtes Gedankenspiel. Was, wenn sich alles ein bisschen verschiebt? Die Fans mochten es und ich hatte Spaß an der Retro-Action mit Modern Themes.
Ja, wirklich ein gigantisches Werk, was du da hinterlässt, Peter. Aber jetzt erzähl uns doch mal, wieso der Schreibprozess bei dir ablief. Wie bist du denn an die Sachen rangegangen? Warst du unglaublich diszipliniert oder hast du deinen Zeichnern grobe Vorgaben gegeben oder hast du die Zeichner eher mehr machen lassen? Und ja, gibt's auch Figuren, die du gern noch geschrieben hättest, aber nicht mehr dazu kamst oder es kam nicht dazu? Aus anderen Gründen?
Wie schreibt man Dutzende Comicbooks, Novels, TV-Episoden, Blogspots, Kolumnen, ohne durchzudrehen? Ganz einfach, mit Structure. Ich habe versucht, meine Tage in Blöcke zu teilen. Vormittags Romane, nachmittags Comicbooks. So hatte jedes Projekt seinen Platz. Früher schrieb ich mit einer Smith Corona Schreibmaschine, später auf einem Sony Vaio mit Microsoft Word für Prosa und Final Draft für Drehbücher. Nach meinem Schlaganfall 2012 habe ich angefangen mit Dragon Dictate zu arbeiten, also diktieren statt tippen. War anfangs seltsam, aber hey, besser als Stillstand. Ich war nie ein Sklave des Exposés. Manchmal plane ich Kapitel für Kapitel, manchmal lasse ich die Geschichte einfach laufen. Bei Comics habe ich früher im klassischen Marvel-Style geschrieben. Also erst eine Plotskizze, dann die Zeichnungen, dann die Dialoge. Aber das wurde irgendwann zu ungenau, vor allem mit Todd McFarlane bei Hulk War, das manchmal, sagen wir, eine Herausforderung war. Als bin ich zum Full Script gewechselt. Jede Seite, jedes Panel genau geplant. Ich habe mir für jede Serie ein Emotional Center gesucht. Zum Beispiel Supergirl habe ich für meine Töchter geschrieben. Young Justice für einen Sohn, den ich vielleicht nie haben würde. Hulk für meine erste Frau Mira, die mich überhaupt erst dazu ermutigt hat, den Job anzunehmen. Und manchmal spiegelte mein eigenes Leben das wider, was auf der Seite passierte. Nach meiner ersten Scheidung verlor auch der Hulk seine Richtung, wanderte umher auf der Suche nach Liebe. Das war kein Zufall. Wenn du mich fragst, welche meiner eigenen Figuren ich am meisten mochte, ganz klar, Lee, die Heldin aus Fallen Angel. Die Reaktionen der weiblichen Leser waren so überwältigend und das hat mir gezeigt, dass ich da etwas Besonderes geschaffen hatte. Und welche Figuren ich gern noch geschrieben hätte? Batman, Tarzan, Doc Savage, The Dragon Riders of Pern, Dracula und ganz besonders Tarzan vs. The Phantom. Das hätte richtig Laune gemacht.
Ja, deine Streitbarkeit, die ist natürlich schon bekannt. Ich liebe ja deinen Leserbriefstreit, der im Briefverkehr mit Eric Larsen und dem Savage Dragon Heft stattgefunden hat. Ihr habt euch da gegenseitig Leserbriefe geschrieben in eure Heftserien hinein. Und ich habe dann oft, da ich beide Serien gelesen habe, den Savage Dragon und den Hulk, damals oft zuerst auf die Leserbriefseiten geguckt und wieder ein neuer Brief von dir an Eric war und umgekehrt. Und die waren, das war so witzig. Wäre schön, wenn die mal zusammen veröffentlichen würden. So im Blog. Ja, witzig. War eine gute Zeit. Du hast den Mund aufgemacht und hast dich einfach nicht anpassen wollen. Vor allem nicht an die große Verlagspolitik auch, gell?
Ja, ich war niemand, der einfach die Füße stillhält. Wenn etwas schiefläuft in der Branche, in der Politik oder bei den Fans, dann sage ich was dazu. In meiner Kolumne But I Digress, seit 90 in Comic Buyers Guide und später in einem Blog, habe ich kein Blatt vor den Mund genommen. Ich habe mich oft aufgeregt über die Geringschätzung von Autorinnen in der Comicbranche oder Polybag-Comics, die man nicht lesen kann, ohne den Sammelwert zu ruinieren. Come on! Cover, die nichts mit dem Inhalt zu tun haben. Die inflationäre Töten- und Zurückbring-Mentalität. Die miese Continuity in Shared Universes. Den Trade-Paperback-Fokus. Ich war immer für die Monthly Culture. Denn wenn niemand die Einzelausgaben kauft, wird die Sammlung womöglich gar nicht erst erscheinen. Und viele gute Serien sterben genau deshalb. Ich habe auch oft für Gleichberechtigung und Sichtbarkeit gekämpft. Ich bin Vater von 4 Töchtern und habe bewusst Serien mit weiblichen Hauptfiguren geschrieben. Supergirl, Fallen Angel, She-Hulk. Und ich habe mich geärgert, dass der Markt für solche Titel in den USA oft, naja, sagen wir mal, wenig supportive war. Ich habe auch gegen Toxizität im Fandom gesprochen. Wenn Fans beleidigen oder bedrohlich werden gegenüber Künstlern oder anderen Fans, dann ist das Schluss mit lustig. Ich war ein überzeugter Verfechter von Urheberrechten. Ich fand es richtig, gegen illegales File-Sharing und Raubkopien zu argumentieren, besonders wenn komplette Werke einfach online gestellt wurden, ohne Erlaubnis der Urheber. Und ja, ich hatte Auseinandersetzungen mit Verlagen, öffentlich. Visit Magazine warf ich Altersdiskriminierung vor. Marvel und Archie Comics kritisierte ich für ihren Umgang mit Schöpfern wie Marv Wolfman, Blade oder Dan DiCarlo, Josie and the Pussycats. Ich habe Image Comics, Marvel, Wikipedia-Editoren, Frank Miller, Jim Shooter, Todd McFarlane, Rob Liefeld, Joe Quesada, Kevin Smith, Dan Didier, John Byrne, naja, sagen wir, hinterfragt. Oft laut, manchmal sehr laut. Aber ich habe auch verteidigt, wenn Kritik unfair war. Ich habe Marvel gegen Barons Magazine in Schutz genommen. Man muss nicht mit allem einverstanden sein, aber fair bleiben. Klar, ich war links, progressiv, liberal, Nenn es, wie du willst. Ich habe George W. Bush kritisiert, den Irakkrieg, Donald Trump, religiöse Fanatiker und auch mal liberale Politiker, wenn sie Mist gebaut haben. Ich war für LGBT-Rechte, für Waffenkontrolle, gegen die Todesstrafe und für freie Meinungsäußerung.
Ja, lieber Peter, die Zeiten wurden hart. Du bist dann sehr krank geworden, gell? Hast immer wieder Herz-Kreislauf-Probleme gehabt. Und ja, wie ging's denn dann zu Ende mit dir?
Am Abend des 24. Mai 25 habe ich dieses Leben verlassen. 68 Jahre war ich alt und lag im NYU Langone Hospital in Suffolk. Es war nicht mein erster Krankenhausaufenthalt. Ich hatte vorher schon mehrere Schlaganfälle hinter mir. Laut Newsday war es eine Herzgeschichte. Meine Frau sagte später, es war wieder ein Schlaganfall. So oder so, mein Körper hatte genug. Und es ist okay. Ich wurde eingeäschert. Es gab keine offizielle Trauerfeier, keine große Show und es passte irgendwie auch zu mir. Die Geschichten sind das, was zählt.
Ja, wie würdest du auf dein Leben zurückblicken, Peter? Was hinterlässt du deinen Fans? Also mir mal ein ganzes Herz voller Geschichten.
Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, sehe ich ein wildes Kaleidoskop aus Seiten, Panels, Dialogen, Figuren, Kämpfen mit Monstern, mit Redakteuren, mit mir selbst. Ich habe versucht, Geschichten zu erzählen, die ehrlich waren. Geschichten mit Herz, mit Schmerz, mit Humor. Ich wollte Leser zum Lachen bringen und zum Nachdenken. Und wenn ich manchmal Ärger gemacht habe, dann weil mir das wichtig war. Ich habe mit dem Hulk über Wut gesprochen, mit Supergirl über Hoffnung, mit Madrox über Identity, mit Spidey über Verantwortung, mit Aquaman über verlorene Hände und mit Lasern über alles, was das Leben ausmacht. Und wenn du jemals meine Geschichten gelesen, geliebt oder kritisiert hast, danke. Denn ohne dich, ohne euch da draußen, wäre all das nur Tinte auf Papier gewesen. Bleibt neugierig, bleibt laut, bleibt menschlich.
Ja, ihr Lieben, was macht Peter David so besonders? Humor mit Hirn? Sein Humor ist oft trocken, sarkastisch, selbstironisch. Er liebt Wortspiele, Metakommentare, popkulturelle Anspielungen. Aber sie sind nie nur Klamauk. Sein Witz steckt in den Dialogen, in den Charakteren selbst, nicht in platten Gags. Peter David versteht es meisterhaft, Helden zu Menschen zu machen, mit Zweifeln, Traumata, Macken. Er zeigt oft die verletzliche Seite von übermächtigen Figuren. Besonders bei Hulk, Spider-Man oder Aquaman wird das sichtbar. Er scheut sich nicht, die Erwartungen zu brechen. Peter David nutzt Status Quo-Veränderung nicht als Gimmick, sondern um Geschichten zu vertiefen. Seine Figuren reden nie in Holzhammersätzen, ihre Dialoge sind scharf pointiert, manchmal philosophisch, oft einfach nur witzig. Das ist einfach ein unglaublich schönes, flüssiges Leseerlebnis mit vielen, vielen einprägsamen Momenten. Danke dir, lieber Peter David, dass du uns so viel Großartiges gegeben hast. Und danke, dass du hier nochmal warst und darüber uns allen erzählt hast. Ich bin sicher, dass einige schauen werden, was sie noch von dir ergattern können. Auf dem Neu- wie auf dem Gebrauchtmarkt. Das macht ja auch Spaß, da mal zu suchen, gell? Ja, das war's, ihr Lieben da draußen. Ich sag ciao, Peter. Mögest du eine wunderbare Reinkarnation erleben oder in einer Lotusblüte sitzen und einfach nur gute Geschichten in den Raum hinausstrahlen. Ich sag ciao und bye bye, euer Bern.